Mein zweites Kapitel wendet sich jetzt folgendem zu. Der Papst ist zwar das Oberhaupt eines Reiches nicht von dieser Welt, aber ganz so jenseitig ist es dann doch nicht abgegangen in Rom. Da waren die weltlichen Mächte schon schwer dran beteiligt, an dem, was da zustande gekommen ist. Der italienische Staat zum Beispiel. Das ist übrigens der Staat, der in bürgerlichen Gründungszeiten mal so eine der härtesten Maßnahmen der Trennung von Staat und Kirche gemacht hat. Der hat damals nämlich den Kirchenstaat platt gemacht. Der italienische Staatspräsident, habe ich gelesen, residiert heutzutage in dem Palast, in dem früher mal der Papst residiert hat und Oberhaupt des katholischen Kirchenstaates war. Damals waren bürgerliche Staaten im Interesse der Gründung ihrer weltlichen Macht schwer daran interessiert, diese Glaubenstruppen mehr so ein bisschen in so eine Enklave zu sperren, halt in den Vatikan. Mittlerweile muss sich da was geändert haben am Verhältnis von Staat und Kirche. Der italienische Staat diesmal hat seine gesamten Fähigkeit der Notstandsbewältigung und Eventorganisation aufgeboten und hat dieses Fest des katholischen Totenkults da unten nach der organisatorischen Seite hin auf die Beine gestellt. Seine Polizei hat es alles organisiert. Das italienische Militär hat Rom mit Flugabwehrraketen umstellt, damit da auch nur nichts passiert. Und diese Medien, also diese berühmten Volksaufklärer, die von der kritischen Front, die mal alles kritisch durchleuchten, die haben überhaupt erst mit ihren weltweiten Senderechten dafür gesorgt, dass auf der ganzen Welt im Fernsehen nichts anderes zu gucken war, als der Papst ist tot. Abends kam ich nach Hause, völlig unbedarft, macht den Fernseher an, keine nackten Weiber, der Papst ist tot. Morgens schon wieder, da war er immer noch tot. Bis in die nächste Nacht hinein, auf allen Sendern immer dasselbe. Habe ich gedacht, lesen bildet. Greife ich zu meiner Tageszeitung, erste Seite Papst, zweite Seite Papst, dritte Seite Papst, vierte Seite Papst, vermischtes Papst. Das ist das Blatt, in dem immer so ein kluger Kopf steckt. Aber bei den anderen war es ganz genauso. Also die haben überhaupt erst aus diesem römischen Totenkult dieses globale Event gemacht. Aber ganz besonders wichtig war Folgendes. Der Papst, der ja der moralische Führer eines Reiches nicht von dieser Welt ist, hat ganz viel Besuch und Unterstützung von den Oberhäuptern der Reiche dieser Welt bekommen. Was die da wollen, ist eigentlich ganz leicht zu erklären. Und in gewisser Weise auch durchschaut. Dieser ideelle Führer mit einer großen Anhängerschaft, der ist da nach seinem Ableben weltöffentlich gepusht worden von den wirklichen Führern dieser Welt, damit die Anerkennung dieses Papstes, diese gesinnungsmäßige Anerkennung des Papstes auf die wirklichen Weltenführer, auf die wirklich Mächtigen dieser Welt, als deren Legitimation fällt. Darum ging es da. Und für so eine Show und für so eine Agitation haben die Mächtigen sogar halt ihren Terminkalender geändert. Es ist sogar was Tragisches passiert. Camilla wurde erst einen Tag später legitime Ehefrau. Und es sind sogar Briefmarken in England falsch gedruckt worden. Also, eigentlich wusste das jeder, dass es darum geht. Es gibt manchmal auch ungerechte Opfer in der Weltgeschichte. Die Tour kann man vielleicht nochmal charakterisieren. Der Weg ist, man muss als wirklich Mächtiger der Welt für einen kurzen Zeitraum halbwegs glaubwürdig eine Lüge vorspielen. Die Lüge nämlich, auch als Mächtiger unterstelle man sein Gewissen solchen höchsten Richtsprüchen moralischer Institutionen. Man reihe sich im Gewande der Demut ein in die lange Schlange aller gleichberechtigten Schafe. Komischerweise sind diese Böcke aber dann trotzdem in der ersten Reihe gewesen. Das kann nicht nach dem Grundsatz gewesen sein, die Letzten werden die Ersten sein. Egal, jedenfalls ist man dann da und spielt das für einen Tag vor. Man inszeniert diese vom moralischen Menschen und vom gläubigen Menschen so geschätzte Weltsicht der Gleichstellung aller Menschen in ihrer Knechtsnatur, in ihrer Dienstnatur vor höchsten Prinzipien. Und die Technik, daraus dann, also aus dieser Milch der frommen Denkungsart, Nektar auf die weltliche Herrschaft abzusaugen, gut, ich kann es auch lateinisch sagen. Also lateinisch ist das Transsubstantiation. Man muss das innere Wesen der Sache gekonnt austauschen. Also die Technik dafür ist die Grußadresse. Grußadressen wurden reichlich produziert und die gehen so. Wo sind sie denn, die Grußadressen? Da sind sie. Manchmal kann man sogar raten, wer es ist. Einer hat gesagt, Johannes Paul war sehr besorgt über die Welt, in der wir leben. Und er fühlte wie ich. Merkt ihr? Der? Und er fühlte wie ich, dass in einem Krieg alle Verlierer sind. Das war Kofi Annan. Der hat was Ähnliches gesagt. Joschka hat es so gemacht. Doch er zeigte nicht nur Solidarität, sondern bemühte sich auch aktiv um Konfliktlösung und die Sicherung des Weltfriedens. Ziemlich ähnlich. Also, ja, aber erstmal Kofi Annan, das ist halt die Lebenslüge des Chefs der Vereinten Nationen, wenn er sie mal so richtig als Vereinte Nationen hinstellt. Diese Lebenslüge, es geht bei den Vereinten Nationen darum, bloß kein Krieg. Die Nationen sind vereint im Friedenswillen. Für diese Lüge der UNO zapft er die Lebenslüge des Papstes an. Kultur des Lebens und so. Jawohl, Kofi Annan auch dafür. Was er ein bisschen natürlich dabei unter den Tisch fallen lässt, ist, dass die Vereinten Nationen der Ort sind, auf denen heutzutage modernerweise Kriege beschlossen werden. Unser Bundespräsident Köhler, folgende Grußadresse. Er war ein Vorbild für die Menschen aller Kulturen, kannte keinerlei Berührungsängste und war immer um die Verständigung bemüht. Er stand für die Versöhnung zwischen Polen und Deutschen, und begrüßte die deutsche Einheit. Ja, das ist gekonnt. Also die deutsche Einheit, erfahren wir hier, ist zustande gekommen, um endlich mit den Berührungsängsten zwischen den Menschen Schluss zu machen, wie das der Papst uns vorbildlich vorgelebt hat. Dieser Sieg Deutschlands im Kalten Krieg wird jetzt am Tag des Papsttods beweihräuchert als ein Akt der Menschenliebe. Was man natürlich nicht nachfragen darf, ist, wenn es darum geht, immer die Berührungsängste zwischen den Kulturen abzubauen, warum der Köhler sich dann nicht dafür einsetzt, dass alle Asylanten dieser Welt nach Deutschland kommen können. Nach der Devise der Bibel, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wäre doch auch mal eine Anwendung des Evangeliums. Der Bundeskanzler sagt im ZDF, der Papst stand für Wirtschaft für die Menschen, nicht Menschen für die Wirtschaft. Das ist eine sehr schöne Parole für den Mann, der gerade eine Agenda 2010 erlassen hat, die von vorne bis hinten nach der Devise geht, die Leute sind zu teuer für die deutsche Wirtschaft. Und George W. Bush ist ja in so einer Art Dreieinigkeit da angereist mit Präsident Vater, Präsident Sohn und Vorgänger als Heiliger Geist, hat sich da auch in die erste Reihe gekniet und hat folgende Grußadresse verzapft. Die katholische Kirche hat ihren Hirten verloren, die Welt einen Verfechter der menschlichen Freiheit verloren. Ein guter und gläubiger Diener Gottes wurde heimgerufen. Papst Johannes Paul II. War eine Inspiration für Millionen Amerikaner und für viele mehr in der Welt. Woraus wir entnehmen, dass der Irakkrieg wahrscheinlich so eine Art amerikanischer Gottesdienst ist. Also das ist die Technik der Grußadresse, die immer dieselbe Tour abspielt. Es findet eine tiefe Verneigung vor dem Gottesmann und seiner Fangemeinde statt. Und weil sich diese Großen vor dem verneigen, hat er schon wieder noch mehr Fans, der Johannes Paul II. Um dann gleich anschließend als Gesinnung des Papstes und als Leistung des Papstes etwas zu loben, was die schon bekannten und verbreiteten Werbesprüche für die eigene Regierungstätigkeit sind. Übrigens, bei Politikern, die in der Weltöffentlichkeit nicht geschätzt sind, durchschauen das Journalisten sofort. Beim Mugabe haben sie den Bischof von Simbabwe zitiert. Dieser Mann wird jede Gelegenheit nutzen, um nach Europa zu fliegen, um für sich Werbung zu machen. Der Mann ist schamlos. Aber warum denn bloß der? In diese Abteilung Grußadresse, in diese Abteilung Transsubstantiation der moralischen Zuneigung für diesen spirituellen Führer in Zustimmung zur Politik und zum Kurs der weltlich wirklich Mächtigen. Da gehört auch diese wirklich reichlich übertriebene Behauptung über den Wojtyla hinein, der habe den Kommunismus gestürzt. Die Journalisten entblöden sich allen Ernstes nicht zu sagen, der ist nach Polen gegangen, hat gesagt, fürchtet euch nicht und Schluss war's mit einem ganzen Staatenbündnis. Also das ist ja reichliche Übertreibung. Aber es ist auch was Interessantes, was da passiert. Also die kleine dialektische Gehässigkeit kann ich mir nicht verkneifen zu sagen. Den christlichen Kirchenchef, den loben westliche Journalisten und Politiker genau in einer Leistung, die sie dem Islam gerade so mörderisch zur Last legen. Der katholische Glaube kriegt ein Pluszeichen dafür, hat er gar nicht geschafft, aber bitteschön, die Aussage ist, diese Glaubensgemeinschaft hat zerstörerisch, zersetzend, stürzend einen ganzen Staatenblock kaputt gemacht. Und das ist gut so. Der Bin Laden soll sich das anhören. Wie gesagt, es ist übertrieben, was da über den Wojtyla behauptet wird, aber eine Sache stimmt da dran. Als Johannes Paul II., als dieser Papst, hat dieser Mann realsozialistischen Politführern nie zugestanden, was er den Chefs von kapitalistischem Geschäft und kapitalistischen Staaten immer zugesprochen hat. Die hat er nämlich immer als die zuständige Adresse, als die Verantwortlichen für seine Weltverbesserungspredigten angesprochen. Es ist also so, nicht obwohl der Papst diesen Vögeln die Leviten gelesen hat, wie es in den Zeitungen hieß, schätzen die an dem was. Nein, die Art und Weise, wie der Papst denen die Leviten gelesen hat, hat was für sie getan. Die Leviten des Papstes in der Strickart, die ich oben kurz charakterisiert habe, die haben dem Imperialismus einen Dienst erwiesen, und zwar einen Dienst an seiner Ideologie, einen Dienst an seiner Moral, einen Dienst an seinen Titeln von Frieden und Freiheit. Das hat der Papst wirklich gemacht. Er ist sogar zum amerikanischen Präsidenten gefahren und hat ihn zu Frieden gemahnt. Achte mir auf den Frieden. Was hat der amerikanische Präsident zu Recht dabei herausgehört? Dass ihm damit die Zuständigkeit für Krieg und Frieden auf der Welt zugesprochen wird. Dass er angesprochen ist als der, das ist das dir zugestandene Amt, das dir auch aus meiner jenseitigen spirituellen Legitimation heraus zugesprochene Amt für den Gewalthaushalt zwischen Staaten in der ganzen Welt zuständig zu sein. Und so hat sich der amerikanische Präsident gerne mahnen lassen, weil er sich in seinem Amt und in seiner Macht und in seiner Zuständigkeit dadurch bestätigt gesehen hat. Und wenn der Papst in der Welt herumgefahren ist und Staatenführern Freiheit gepredigt hat, in Lateinamerika zum Beispiel, ja, dann haben die westlichen Staaten aus dieser Predigt gleich ihren Leib- und Magentitel für welche Systeme auf der Welt überhaupt zugelassen sind, herausgehört. Da haben sie gleich ihr Programm vom Papst ideell bestätigt gesehen, dass es um die Freiheit des freien Geschäftemachens auf der Welt geht. Sogar kleine gemaßregelte Potentaten konnten die Mahnung, vergesst es nicht, der Mensch ist ein von Gott gemachtes Ebenbild, hat Freiheit verdient, immer für sich ausbeuten. Nämlich, allemal waren sie auch als Gemaßregelte damit, als die angesprochen sind, die zuständig sind fürs Lizenzen geben für ihre Bürger. Die legitimen Lizenzenmacher für die Untertanen sind. Sie sollen vielleicht ein bisschen großzügigere Lizenzen machen, die Mahnung sollen sie heraushören, aber dass sie dafür die Zuständigen sind, dass sie das entscheiden, war allemal mit abgeweihräuchert. Damit diese Sorte wechselseitige Beweihräucherung von Glaube und politischer Macht so geschmiert läuft, Wie das jetzt läuft offenbar. Dafür war die kleine Andeutung mit früher war das auch mal anders. Gut. Dafür muss natürlich etwas gelungen sein, etwas fertig sein. Nämlich die Subsumption oder der gekonnte Einbau der Kirche, der moralischen Denkungsart unter den Staat, in den bürgerlichen Staat. Das ist die Bedingung dafür, dass es dieses schändliche, wechselseitige Weihrauchfass schwingen so gibt. Da muss die Kirche eins akzeptiert haben. Die Kirche verzichtet darauf, dass ihre moralischen Richtsprüche wirklich verbindlich sind, dass die politische Macht binden, dass die umgesetzt gehören. Sie verzichtet darauf, dass ihre moralischen Richtsprüche gelten, bekommt dafür aber vom Staat, vom bürgerlichen Staat, vom demokratischen Staat, die Anerkennung als ja eine Instanz solcher Sprüche, darf sie in seinem Laden sein. Das Amt des Moralisierens, des Richtsprüche-Machens, darf sie haben, sie darf sogar Gutes tun, sie darf sogar missionieren, aber sie muss sich auf der anderen Seite eben darin bescheiden, dass es dann bloß moralische Richtsprüche sind. Und dieses objektiv geistig betrachtet zynische Verhältnis von Macht zu Moral und Glaube, das organisieren bürgerliche Staaten, die sich Religionsfreiheit in die Verfassung geschrieben haben. Glauben darf man schon allen möglichen Scheiß, wenn man dem Lizenzgeber, Staat gegenüber, der einem diese Freiheit gibt, darauf verzichtet, auf irgendeine praktische Konsequenz solcher edlen Denkungsarten zu verzichten. Wenn das gelungen eingerichtet ist, wenn die Kirche darin ihren Platz gefunden hat, den sie schätzt, als anerkannte Institution des Moralisierens, dann ist die Sache fertig. Dann ist diese religiöse Denkungsart einerseits bloß Privatsache der Gläubigen, andererseits aber unmittelbar immer riesige Staatsaffäre. Dann ist nämlich dieses Verhältnis eingerichtet, dass aus allem, was Geschäft und Gewalt anrichtet, Glaube und Moral immer dieselbe falsche Lehre ziehen. Nämlich diese Lehre ziehen, da sieht man es wieder, wie sehr es den Menschen immer noch an der frommen, an der edlen Denkungsart gebricht. Also die Bestätigung ihrer moralischen Denke ex negativo als Auftrag. Und dann klingt sich sofort auf diese falsche Predigt die Politik ein und widmet ihr Machtgeschäft angeblich der Hebung von Sitte und Moral. Ja, das ist sehr gekonnt eingerichtet. Nur diese Realsozialisten haben das nicht hingekriegt. Die haben ihre Konkurrenz um die Massenseelen in Sachen haltet ihr zur Partei oder haltet ihr zu Gott so ernst genommen, dass sie etwas Absurdes zustande gebracht haben. Die haben Demutsprediger sich zu Feinden gemacht. Das war schon komisch. Ansonsten ist dieses Verhältnis alltäglich als wechselseitige Beweihräucherung von Staat und Kirche eingerichtet. Immer durchsetzt mit kritischen Untertönen. Das ist überhaupt der Zündstoff der wechselseitigen Bereicherung. Aber man muss schon sagen, dass das bei diesem Papsttod in Rom jetzt doch zu einer etwas außergewöhnlichen Orgie geraten ist. Und da muss man sich vielleicht auch nochmal Gedanken darüber machen, warum feiert denn dieses Verhältnis eine derartige Hochzeit? Die haben dieses zynische Verhältnis nicht haben wollen. Wie es eine bürgerliche Herrschaft unter dem Titel Religionsfreiheit einrichtet. Das Zynische daran ist, man genehmigt diese Denkungsart, setzt sich nicht mit ihr auseinander. Kein Wort der Aufklärung fällt mehr. Die Aufklärung gehört ins Geschichtsbuch. Man genehmigt sie, man schätzt sie, verlangt er aber dafür als Preis ab, auf Gültigkeit ihrer edlen Gedankengänge darf sie, wie alle anderen, im pluralistischen Meinungsgefüge nicht drängen. So, die realen Sozialisten waren zu diesem Zynismus aus irgendeinem Grund nicht so ganz aufgelegt. Die haben es für nötig gehalten, für ihre Arbeiter- und Bauernstaaten da, um die Seelen zu ringen. Also irgendwie so, nicht nur zu singen, es rettet uns kein höheres Wesen, sondern die Partei, die hat immer recht, sondern dann denen auch so zu Leibe zu rücken und zu sagen, lasst doch mal dieses Opium, nehmt doch lieber unsere Blockwurst. Und da ist es zu einem wirklich absurden Unglücksfall in der Geschichte gekommen. Die katholische Kirche und die evangelische Kirche, überhaupt diese Kirchen, haben das nicht gut gelitten. Die können offenbar mit dem zynischen Umgang mit dem Glauben viel besser leben, als mit so einer Ansprache, hau das denn überhaupt hin mit dieser Jungfrauengeburt und so, das können die nie leiden. Und es ist zu diesem Unglücksfall in der Geschichte gekommen, dass eine Denkungsart, die erstmal in einer groß angelegten Demutspredigt besteht, in einem der Mensch ist von Natur aus so, dass er folgsam sein muss. Ausgerechnet die haben die hingekriegt zu einer gewissen feindseligen Gesinnung gegen den Staat zu machen. Das wollte ich als komische Fußnote an der Stelle nochmal sagen. Warum das so ist, mag ich jetzt nicht, das führt zu weit. Ist nachlesbar in einem Buch, das wahrscheinlich nur noch bedingt erhältlich ist, wo das mal eine große Rolle gespielt hat, war bei Polen.